Ich lese die Jahreslosung der evangelischen Christenheit nach dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 15. Ich lese erst den Zusammenhang. Und nachdem Johannes gefangen gesetzt worden war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist genaht. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und als er am Galiläischen See hinging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, im See das Netz auswerfen. Sie waren nämlich Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach. Und ich will machen, dass ihr Menschenfischer werdet. Da verließen sie alsbald die Netze und folgten ihm nach. Und als er dann ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, ebenfalls im Schiff, wie sie die Netze ausbesserten. Und alsbald rief er sie zu sich. Da ließen sie ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff und schlossen sich ihm an. Die Jahreslosung lautet: Und Jesus sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist genaht. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Liebe Gemeinde, der Aufruf zur Buße zieht sich durch die Bibel. Der Prophet im Alten Testament fordert das Volk Gottes auf: Kehret doch um, ein jeglicher von seinem bösen Wandel, und bessert euren Wandel und eure Taten. Johannes der Täufer ist es, der an der Schwelle zum Neuen Testament ausruft: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist genaht. Und der Apostel Paulus erinnert die Gemeindeglieder daran: Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Und nun begegnen wir in dieser Jahreslosung dem Bußruf Jesu, durch ihn persönlich aus seinem Munde: Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Noch vor wenigen Jahrzehnten war ein solcher Bußruf nur noch wenigen frommen Menschen und Gemeinden vertraut. Evangelisten und die Heilsarmee. Sie und manche andere riefen Menschen zur persönlichen Umkehr und zum Glauben an Jesus Christus. Seit aber in unserem Volk und unter den Völkern Europas das Bewusstsein wächst, dass alles Leben unter uns bedroht ist, dass über der Weltgeschichte das Damoklesschwert einer totalen Zerstörung schwebt und dass trotz aller Fortschritte oder vielleicht gerade wegen aller Fortschritte die Welt in Gefahr ist, enttönt auch von den Kirchen wieder neu und verstärkt und mit Nachdruck der Bußruf an alle. Allerorts werden Arbeitsgruppen gebildet, deren Ergebnisse letztlich zusammengefasst lauten: Ändert euren Lebenswandel. Und das heißt praktisch: Verschmutzt die Welt weniger, verbraucht weniger Energien, haltet eure Familien in Ordnung. Buße heißt so viel wie: Tut etwas. und schließt euch dem großen Appell an alle Welt an, zur Buße aufzufordern. Die Probleme unserer Zeit sind bekannt. Die Folgen des sogenannten Fortschritts auch. Umdenken wäre erforderlich. Ob es möglich ist, ist eine andere Frage. Und ob Probleme damit gelöst werden, ist noch einmal eine andere Frage. Aber wie auch immer, der Bußruf Jesu ist anderer Art. Wir werden ein Leben lang nicht darum herumkommen, immer wieder neu, zwischen dem religiösen Bußruf und dem Bußruf Jesu Christi zu unterscheiden. Der Bußruf unserer Zeit weiß, was der Mensch tun soll oder glaubt es zu wissen. Arbeitet an neuen Verhaltensnormen, denen zu folgen wir aufgefordert und früh oder später gezwungen werden. Aber mit ein wenig Einsicht und Vernunft könnte jeder selbst darauf kommen. Es braucht weder einen Bußruf der Kirchen, noch die Mithilfe Gottes, sondern die Einsicht des Menschen. Und jeder von uns, der mit offenen Augen herumsieht, braucht keine andere Autorität, wenn er will, als die Einsicht. Der Bußruf Jesu aber zielt auf unser Herz, nicht auf die Umwelt. Das Herz, das hingerichtet werden soll auf Gott. Was Jesus sagt, ist die Verkörperung des Prophetenworts: nicht kehre um, sondern kehre dich zu mir, spricht der Herr. Ich erlöse dich. Und was dann geschieht, ist nicht berechenbar. Niemand weiß voraus, was passiert, wenn der Mensch sein Herz Gott zuwendet. Es ist nicht kalkulierbar. Mit der Hinkehr zu Gott kann man nicht bei anderen Menschen erreichen, was man gerne möchte und was nötig wäre. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott lässt sich nicht verwenden für unsere Vorstellungen und Ziele und Absichten, so gut und notwendig diese auch sind. Beispielsweise die der Erhaltung der Welt und allen Lebens. Der Bußruf Jesu ist anderer Art. Er warnt die Welt nicht davor, dass sie untergehen könnte, sondern er begegnet ihr als einer verlorenen Welt, die dem Untergang geweiht ist. Und das Zeichen, das Jahrtausende alte Zeichen, dass der Mensch dem Untergang geweiht ist, ist der Tod. Nicht nur der Tod nach einem erfüllten Leben, sondern auch der sogenannte frühe Tod. Der verschuldete oder nicht verschuldete frühe Tod. Der unvorhersehbare oder vorhersehbare Eingriff durch Leiden, Krankheit und Tod. Und alles, was wir Menschen unternommen haben, hat bis zu dieser Stunde das Mahnmal unseres Vergehens nicht verändert. Nichts abgewendet von diesem Unheil. Auch dann nicht und offensichtlich gerade dann nicht, wenn die Menschen glaubten, die Sache im Griff zu haben und meinten, das Unheil abgewendet zu haben. Es folgte auf neue Weise. Es war gerade so am Ende meiner Kindheit, als das Volk, in dem ich geboren war, zusammenbrach. In einer für viele Menschen heute unvorstellbaren Katastrophe. Damals taten viele Menschen Buße. Nach der Katastrophe. Und das, wo wir heute sind, ist eine Folge jenes Weges, den die Menschen eingeschlagen haben nach der Katastrophe. Und wieder macht sich tief in den Herzen der Völker, nicht nur eines Volkes, die Angst breit. Und der Schrei wird laut und der Gedanke unerträglich. Was könnte geschehen? Was kommt auf uns zu? Nicht mehr hoffnungsvoll schauen die Völker in die Zukunft, sondern Hoffnung mischt sich mit Angst. Was man tun kann, trägt bereits in sich den Keim, ob es genügt, ob es das erreicht, ob es uns gelingt und was, wenn es nicht gelingt, und daran möchte man lieber nicht denken. Der Bußruf Jesu nun aber lässt sich vor keinen und keines unserer Ziele spannen. Nichts gegen den Bußruf an alle Welt. Nichts gegen die Notwendigkeit eines neuen Lebensstils. Aber der Bußruf Jesu ist etwas anderes. Und wehe uns, wenn wir ihn verquicken, ihn gleichsetzen, dann wären wir trotz aller Buße in der Tat verloren. Der Bußruf Jesu darf nicht verwendet werden zur Erreichung unserer Ziele, Bedürfnisse, Absichten und Vorstellungen. Was aber ist er dann? Was kann er sein, wert genug, uns ein Jahr lang zu begleiten als Losung? Als einem Wort, dem wir Vorrang geben von den vielen Worten der Bibel? Einem Wort, dem wir vorrangig nachsinnen, aufnehmen in Geist und Herz und Sinn? Ein Wort wert genug, uns voranzugehen durch ein Jahr? So spricht Jesus. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist genaht, tut Buße und glaubt an das Evangelium. So sagt er. Es gilt, diese vier Aussagen von der letzten her zu verstehen. Die vier Aussagen zu hören von ihrem Ende her. Darum beginnen wir mit dem Nachdenken über das Glaubt an das Evangelium. Was heißt das? Seit das Neue Testament neue Namen bekommen hat, hat es sich herumgesprochen, dass Evangelium gute Nachricht heißt. Also ist das Evangelium eine Nachricht. Und wir sind aufgefordert, dieser guten Nachricht Gottes unser Vertrauen zu schenken. Ja, noch mehr. Uns selbst, ihr anzuvertrauen. Unser Leben zu wagen. Auf diese Nachricht hin. Hier ist gute Nachricht gegenüber vielen Nachrichten, die unser Herz und Ohr erreichen. Viele Nachrichten über das Leben, über die Welt und unsere Wirklichkeit, die täglich und in einer schier ermüdenden Wiederholung und unzähligen Variationen uns erreichen, uns beeinflussen, unser Denken beschäftigen. Das sind die offiziellen Nachrichten, die man stündlich durch unzählige Sender hören kann, wenn man will. Manchmal auch hören muss, wenn man nicht will. Und da sind die persönlichen Nachrichten in unserem Leben, die, wie ich manchmal den Eindruck habe, uns noch viel mehr treffen, als das, was an öffentlichen Nachrichten passiert. Nämlich das, was man über uns sagt. Das, was jemand über mich sagt. Das, was mich betrifft. Wenn solche Nachrichten mein Ohr erreichen, werde ich wach. Da sind wir sogar in der Lage, die großen Weltnachrichten für Zeiten zu vergessen und sind voll beschäftigt mit dem persönlichen Betroffensein. Da hat doch einer über mich gesagt. Und das trifft mich. Fühlt mich aus. Natürlich gibt es da auch gute Nachrichten. Und da ist unser Ohr nicht nur offen, sondern ständig hungrig. Irgendwo gute Nachricht über uns zu hören. Wie gut klingt das, wenn die auch indirekt kommt, beispielsweise über unsere Kinder. Wie stolz ist man, wenn man über die eigenen Kinder gute Nachrichten hört. Über sich selbst, versteht sich. Ebenso fühlt man sich betroffen, wenn man über die eigenen Kinder schlechte Nachrichten hört. Und es gelingt den wenigsten Eltern, sich davon zu distanzieren. Nachrichten erschrecken uns, verunsichern uns, können uns umwerfen. Dabei geht die Weltgeschichte weiter, Tag für Tag. Schlechte Nachrichten über mich bringen die Weltgeschichte nicht aus dem Gleichgewicht. Aber mich. Gute Nachrichten beruhigen, stimmen fröhlich, geben ein gutes Gefühl und Kraft zum Leben. Kraft zum Leben auch dann und vielleicht gerade dann, wenn uns öffentlich schlechte Nachrichten erreichen. Die gute Nachricht Gottes betrifft unser persönliches Leben und die Welt und die Menschheit und ihre Geschichte und die Zukunft gegen allen Augenschein. Die gute Nachricht Gottes ist nicht in der Weltgeschichte abzulesen. Kam noch nie von dem Munde religiöser Führer. Kommt nicht in die Welt durch die Politiker. Die gute Nachricht Gottes ist eine verborgene Nachricht, die kein Mensch kennt und sie auch gar nicht kennen kann. Darum ist ja auch davon die Rede, dass man ihr vertrauen soll, sie glauben soll, weil man sie nicht sieht. Eine Nachricht zu glauben, die man sieht, kommentieren wir höchstens noch mit dem Wort, das ist doch nicht zu glauben. Aber natürlich glauben wir es, weil wir es doch sehen. Aber die Nachricht, die gegen den Augenschein ist, da haben wir Mühe. Jede Nachricht aber wirkt. dadurch, dass sie geglaubt wird. Und Gott will, dass wir seine Nachricht glauben. Gott will, dass wir dem Wort seines Sohnes Jesu Vertrauen schenken. Gott will, dass das, was er sagt, von uns ernst genommen wird. Er will, dass wir ihm vertrauen und in der Tat seine Nachricht über uns nicht von ihm trennen. Das erschütternde Schicksal der Gottesworte ist ihre Verselbstständigung. Dass sie Worte werden im Munde der Menschen und in den Händen der Menschen und umgeformt werden und mit neuen Inhalten und Verständnissen gefüllt werden. Und zum Schluss dienen sie dem Geist des Menschen und nicht mehr Gott. Dienen die Worte Gottes aber nicht mehr Gott, dann dienen sie nicht mehr uns. Denn das, was wir Menschen uns selber dienstbar machen, beherrschen wir. Und was wir beherrschen, das können wir sehen in der Weltgeschichte heute. Was wir damit machen und gemacht haben, in Jahrtausenden. Kein Ruhmesblatt. Warum wagen wir Menschen es nicht, der verborgenen Nachricht Gottes zu trauen? 1000 Nachrichten stehen der guten Nachricht Gottes entgegen, nehmen den Platz in unserem Leben ein, in unserem Bewusstsein, in unserem Herzen, in unserer Lebenszeit, in unseren Gedanken. Beschäftigen uns selbst und wir beschäftigen einander damit. Beschäftigen uns natürlicherweise. Das ist ganz normal. Und beschäftigen uns auch natürlicherweise mehr als das, was Gott uns sagt. Das ist unsere Wirklichkeit. Aber was hat Gott gesagt? Nachrichten, Meldungen, Mitteilungen überfluten uns und bestimmen uns, werden vergessen, durch neue ersetzt, bleiben in uns hängen, rufen Widerspruch wach oder Zustimmung. Das ist die Welt, in der wir leben. Was aber hat Gott gesagt? Liebe Gemeinde, dass wir seiner Nachricht überhaupt einmal beginnen, Gehör zu schenken. Darum bedarf es der Buße. Und das ist Buße. Dass wir unter der Fülle der Nachrichten und Mitteilungen und der lebensbedrohenden Mitteilungen und Wirklichkeiten einer Nachricht in unserem Leben Priorität geben und sie hören wollen, und ihr Vertrauen schenken wollen. Das bedeutet Buße. Es bedeutet Umkehr zu ihm. Nicht einfach Umkehr. Buße im Munde Jesu bedeutet nicht Altes besser machen. Buße im Munde Jesu bedeutet Hinkehr zu ihm, zu dem Lebendigen. Wache Sinne, ein offenes Ohr und die Entschiedenheit, einmal im Leben, wenigstens einmal im Leben, ihm und seinem Wort Priorität geben. Tut Buße. Aus dem Munde Jesu heißt, gebt der Nachricht Gottes Raum, vorrangigem Raum in eurem Leben. Darum habe ich den Zusammenhang gelesen, damit wir die Wirkungen, die unmittelbaren Wirkungen, im Evangelienbericht selbst nachvollziehen können. Die Wirkungen waren, dass Menschen diesem Ruf Jesu solchen Vorrang gegeben haben, Einzelne, dass sie das, was sie hatten, verließen, ihre Netze verließen. Dass sie die Gemeinschaft mit Jesus suchten und ihr Vorrang gaben. Was ist es, was er uns mitteilen will, uns melden will, mit uns teilen will? Jesus sagt, das Reich Gottes ist genaht. Das heißt etwa, in der Weltgeschichte war etwas unterwegs, weit weg von den Menschen, und ist ihnen nahe gekommen, näher gekommen. Und jetzt, sagt Jesus, ist es hautnah, ganz nah, aber verborgen. Es ist nicht so, dass der Mensch unterwegs gewesen sei zum oder ins Reich Gottes, sondern umgekehrt. Das Reich Gottes hat sich aufgemacht zum Menschen. Da ist ganz offensichtlich die Rede von einer verborgenen Welt, von einer unsichtbaren Welt. Es muss sich um Ereignisse gehandelt haben und handeln, die wir der Geisteswelt zurechnen. Da ist in jener verborgenen Welt etwas geschehen, was die Weltgeschichte damals nicht registriert hat. Es fehlt nicht an Geschichtsschreibern, auch nicht aus dem Judentum, über die damalige Zeit. Sie nehmen keine Notiz von dem, was Jesus sagt. Sie können auch nicht, denn sie sahen es nicht. Es hat Jahrhunderte gedauert, bis diese Nachricht von der Welt überhaupt zur Kenntnis genommen wurde, dass da etwas geschehen sei. Und erst dann hat es begonnen, wieder Weltgeschichte zu beeinflussen. Die Gottesherrschaft, die nahe gekommen sei, wie Jesus sagt, das Reich Gottes, ein anderes Wort dafür, kommt zu uns und nicht wir zu ihm. Das ist der große Unterschied. Das Reich Gottes ist darum auch nicht machbar, meine Schwestern und Brüder. Auch nicht durch gemeinsame Beschlüsse, auch nicht durch die Beschlüsse der Kirche. Die Kirche hat viel beschlossen in ihrer Geschichte. Unzählige Konferenzen, unzählige Konzilien. Aber Frieden auf dieser Erde hat sie noch nie zustande gebracht. Und in keinem Volk. Die Verwirklichung des Reiches Gottes in unseren Händen wäre eine neuartige Katastrophe. Nicht nur eine neue Katastrophe. Die alte ist schon groß genug. Was ist denn in unserer Zeit heute? Jesus sehnt sich danach, dass wir seinem Wort Vertrauen schenken, dass etwas ist, was wir nicht sehen. Nämlich die Nähe des Reiches Gottes, die Nähe der Gottesherrschaft um uns und in uns. Wenn etwas in uns ist, kann es uns nahe sein. Wir sagen von einem Menschen, du bist mir nahe. Und dann meinen wir nicht nur, wenn er uns gegenüber sitzt am gleichen Tisch, er kann uns doch auch nahe sein, wenn er weit weg ist. Wir meinen damit, deine Existenz spielt in mir eine Rolle. Du bist zwar nicht ich und ich bin nicht du, aber du bist mir nahe. Die Nähe des Reiches Gottes ist also eine unsichtbare, eine verborgene Wirklichkeit nahe unserem Geist, nahe unserem Herzen, nahe dieser Welt, ob sie es sieht oder nicht. Jesus sagt, und das ist nicht selbstverständlich, das war nicht immer so. In jener verborgenen Welt sind Ereignisse im Gange für uns. Für diese Welt. Für unser Leben. Wenn Menschen heute verzweifeln und vielleicht in Zukunft noch mehr, verzweifeln am Ende ihrer Anstrengungen. Verzweifeln dann, wenn unsere Anstrengungen nicht die entsprechenden Ergebnisse bringen. Dann drohen wir immer zu verzweifeln. Dann nur aus einem Grund. Weil sie die verborgene Nähe Gottes nicht sehen können. Weil der Sinn dafür nicht geöffnet ist, warum auch immer. Die Bedrohung unserer Welt, meine Brüder und Schwestern, nimmt immer im Maß unserer Enttäuschungen zu. Die Bedrohung allen Lebens durch unsere Hand ist letztlich immer die Verzweiflungstat, solange der Mensch noch hoffen kann. Solange der Mensch glaubt, noch etwas tun zu können, kann er sich am Leben erhalten. Und das wird auch in der Geschichte der Menschheit so sein. Wenn aber der Mensch ermüdet, erschöpft oder gar an die Grenzen seiner Macht gerät, dann ist er zu allem fähig. Auch zur Selbstzerstörung. Jesus will in unseren Herzen nicht Pseudo-Hoffnungen säen, sondern Hoffnung, die Kraft gibt zum Leben. Zum Leben auch im Angesicht unseres Todes. Die Hoffnung Jesu ist nicht eine Hoffnung, tut noch etwas, sondern ist eine Hoffnung, geboren aus einem schauenden Herzen, das die Vordergründigkeit entgegennimmt und sich der Wirklichkeit stellt und nicht an ihr verzweifelt, wie schmerzhaft und bedrohend sie auch sein mag, weil er die Nähe des Reiches Gottes sieht. Diese Schau kann man niemandem geben. Zu dieser Schau kann man nicht einfach auffordern, ihr müsst das sehen. Aber diese Schau kann man verbreiten. Und in der Tat, dazu sind wir gerufen. Aber wie? Wie kann es uns gelingen, die Schau Gottes in dieser Welt zu verbreiten? Dafür haben wir nur ein Mittel, meine Schwestern und Brüder. Das ist unser Leben. Unsere Person. Mehr hatte Jesus auch nicht. Auf seine Jüngerschar konnte er sich kaum verlassen zur Verbreitung des Evangeliums, obwohl er sie tapfer losgeschickt hat. Und sie kamen zurück mit einem Jubel über die Entdeckung der Kräfte, die sie hatten. Aber als sie der Bedrohung und dem Schatten des Kreuzes begegneten, war alles weg. Da waren ihnen die Geister der Angst nicht mehr untertan. Die Dämonen der anderen konnten sie noch austreiben. Aber den Dämon Angst in ihrem eigenen Herzen im Schatten des Kreuzes, da war es aus. Und sie flohen alle. Jesus hatte nur sein Leben und darum ist sein Bußruf gültig. Darum ist sein Bußruf glaubwürdig. Er hatte sein Leben, mit dem er die Schau des Vaters lebte, ausdrückte, verbreitete. Und er hatte einen Sinn in seinem Leben und für sein Leben, einen Sinn, der uns allen zugedacht ist, als eine Verborgenheit im Leben von einem jeden von uns, nämlich die Zeit. Seht, wie ist es mit der Zeit in deinem Leben? Und damit meine ich jetzt nicht Minuten und Stunden, sondern das, wofür es Zeit ist. Wer von uns hätte nicht erfahren, dass seinem Leben eine eigenartige, wenn er zurückschaut, Wandlungskraft zugrunde liegt? Es gab für manches eine Zeit in unserem Leben. Zeit ist nicht einfach Datum, sondern Zeit ist Gelegenheit, Chance. Und es geht ihm um die Frage, wofür ist es jetzt Zeit? Jeder, der in seinem Leben einmal eine Prüfung gemacht hat, weiß doch, wie das ist. Wer sich auf eine Prüfung vorbereitet, für den ist es Zeit. Und wenn er die nicht nutzt, kann es lange Zeit dauern. bis er sie besteht, oder sein Leben kann sich ändern, in eine andere Richtung gelenkt werden, weil er die Zeit nicht ergreift, die sich jetzt erfüllt. So gibt es in unserem Leben eine sich erfüllende Zeit von Gott her, die uns zugedacht ist. Und das, meine Schwestern und Brüder, möchte ich mit euch teilen. Ein Jahr, das vor uns liegt, im Inneren horchen und wachen, dass die Zeit in unserem Leben sich erfüllt. Und da gilt es nun einmal darauf zu achten, dass es diese persönliche Zeit gibt. Es gab etwas, dafür war es Zeit im Leben Jesu, aber nicht beim Petrus. Aber es kam die Stunde, da war es Zeit im Leben des Petrus. Zunächst einmal nur die Zeit zu entdecken, wer Jesus war. Dann kamen Augenblicke, da nützte ihm diese Erkenntnis gar nichts. Da nahm die Dunkelheit der Angst überhand und er verleugnete seinen Meister, als hätte er ihn nie gekannt. Und dann kam eine neue Zeit, wo er mit dem Geist Gottes erfüllt war und mutig vor Menschen trat in einer Weise, wie man es Petrus gar nicht zugetraut hätte. Und wo er stand und litt. Die Zeit war gekommen. Seht, wir Menschen bedrängen immer dann einander, wenn wir unsere Zeit mit der Zeit des anderen verwechseln. Es ist etwas Schlimmes, wenn für mich etwas Zeit ist und dann meine ich, es muss jetzt für alle anderen auch so sein. Und weil das ja nicht so ist, setzen wir uns unweigerlich unter Druck. Was verbindet uns denn? Nicht das, dass es für jeden von uns fürs gleiche Zeit ist. Was uns verbindet, ist die Wachsamkeit unseres Herzens, dass Zeit sich erfüllt. Können wir das miteinander teilen? Werden wir mit Freude teilnehmen an der Erfüllung der Zeit im Leben des Einzelnen und der Zeit, in der wir stehen? Wir werden unseren Weg finden. Denn das Geheimnis, das der sich erfüllenden Zeit zugrunde liegt und das Jesus das Evangelium Gottes nennt, ist sehr einfach. Es sind drei Worte. Drei Worte, die Jesus das Leben gekostet haben. Drei Worte, die sein Leben ausgefüllt haben, als die Botschaft Gottes zu uns. Es ist gut. Es ist gut zwischen Gott und dir. Da gibt es kein Aber. Von Gottes Seite her. Das war die gute Nachricht. Es ist gut zwischen Gott und dir. Mit diesem Wort im Rücken geh deinen Weg. Ob die Zeit sich erfüllt, dass du sterben wirst in diesem Jahr, das weiß ich nicht. Ob die Zeit sich erfüllt und du wirst Kinder bekommen, das weiß ich nicht. Ob die Zeit sich erfüllt und du deinen Traumberuf kriegst oder deine Stelle verlierst, das weiß ich nicht. Diese Ereignisse in deinem Leben in unendlicher Vielfalt und in der Geschichte unseres Volkes hat einen verborgenen Hintergrund und den sollst du erfragen. Suchen mit ganzem Herzen. Weil ein Wort dir den Rücken frei hält. Es ist gut. Von Gott her, es ist gut. Was immer du hörst an Nachrichten über dich und die anderen und das Leben und die Welt. Höre eins, auch im Angesicht des Todes und des Schreckens. Es ist gut. Das hat Jesus die Kraft gegeben, seinen Weg am Kreuz zu erfüllen. Es hat Jesus die Kraft gegeben gegen allen Augenschein. Denn wer kann schon am Kreuz hängend sagen, es ist gut? Wer? Die, die ihn umbringen wollten? Jesus hatte dieses Wort in seinem Herzen und es hat ihm die Kraft gegeben, sein Leben zu verstehen als die gute Nachricht Gottes in dieser Welt. Und als ein Mensch bist du gerufen zu ihm. Denn das dein Leben füllt, sei es genug.